Ihr seht hier dieses Bild, nicht jeder Sprung gelingt so. Das nächste, oft haben Sportler schon die Latte gerissen. Und dann heißt es, wieder versuchen, schneller rennen, besser abspringen, sich fester an den Stab klammern und dann sich von ihm hoch in die Luft tragen lassen und, ja, wenn der Hochspringer merkt, dass der Stab aus irgendeinem Grund zu kurz ist, dann muss er ihn auswechseln. Auch wenn er ihn schon über Jahre benutzt hat. Er wird so nie über die Latte kommen mit einem zu kurzen Stab. Er braucht einen Stab, der hoch genug ist, der lang genug ist, um ihn über die Latte zu tragen. Einen zweiten Anlauf wagen mit einem neuen Stab, das ist für Sportler an sich nicht schwer. Aber es kann für uns Menschen schwer sein. Es kann uns schwer fallen, etwas Altes aufzugeben und dann etwas Neues zu beginnen. Es kann uns schwer fallen, einen zweiten Anlauf zu wagen. Heute geht es um dieses Thema. Erst beim zweiten Anlauf. Von Menschen, die den Mut haben, das Richtige zu tun. Liebe Geschwister und Freunde, wir werden auch heute an diesem Sonntag einiges aus der Apostelgeschichte hören und lesen. Wer noch eine Bibel braucht, kann sie sich am Eingang holen. Gott sagt ja in seinem Wort, und zwar in Römer Kapitel 10, Vers 17, der Glaube kommt aus der Predigt oder aus der Verkündigung, und die Predigt oder Verkündigung kommt aus dem Wort Gottes. Das heißt, es gibt eine göttliche Verkettung. Wer richtig glauben will, dem ist eine Predigt hilfreich, die sich ganz und gar vom Wort Gottes, ja, durchdrungen weiß. Das heißt, der Prediger muss sich an das Wort Gottes unbedingt halten. Menschliche Gedanken helfen nicht. Welch ein Segen ist es, wenn wir dann neben der Predigt auch die Bibel auf dem Schoß liegen haben. Wir leben ja nicht mehr im Mittelalter, wo dem Volk absichtlich die Bibel nicht zugänglich gemacht wurde. Gott sei Dank dafür auch. Nun, wir sind in der Apostelgeschichte Kapitel 18 angelangt. Das ist in unseren Gemeindebibeln auf Seite 1158. Also Apostelgeschichte 18. Paulus beendet gerade die zweite Missionsreise. Und in Vers 23, da beginnt er die dritte Reise. Und diese Reise, da führt sein Weg nach Ephesus. Ephesus war eine Hafenstadt und liegt in der heutigen Türkei. Einiges geschieht in dieser Stadt und hören wir mal den Bibeltext. Ich lese von Kapitel 18, Vers 24 bis Kapitel 19, Vers 7. Aber ein Jude mit Namen Apollos aus Alexandria gebürtig kam nach Ephesus. Ein beredter Mann, der mächtig war in den Schriften. Dieser war unterwiesen im Weg des Herrn und feurig im Geist. Er redete und lehrte genau über das, was den Herrn betrifft, kannte aber nur die Taufe des Johannes. Und er fing an, öffentlich in der Synagoge aufzutreten. Als nun Aquila und Priscilla ihn hörten, nahmen sie ihn zu sich und legten ihm den Weg Gottes noch genauer aus. Als er aber nach Achaia hinübergehen wollte, ermunterten ihn die Brüder und schrieben an die Jünger, dass sie ihn aufnehmen sollten. Und als er dort ankam, war er eine große Hilfe für die, welche durch die Gnade gläubig geworden waren. Denn er widerlegte die Juden öffentlich mit großer Kraft, indem er durch die Schriften bewies, dass Jesus der Christus ist. Es geschah aber, während Apollos in Korinth war, dass Paulus, nachdem er die höher gelegenen Gebiete durchzogen hatte, nach Ephesus kam, und als er einige Jünger fand, sprach er zu ihnen: Habt ihr den Heiligen Geist empfangen, als ihr gläubig wurdet? Sie aber antworteten ihm: Wir haben nicht einmal gehört, dass der Heilige Geist da ist. Und er sprach zu ihnen: Worauf seid ihr denn getauft worden? Sie aber erwiderten: Auf die Taufe des Johannes. Da sprach Paulus: Johannes hat mit einer Taufe der Buße getauft und dem Volk gesagt, dass sie an den glauben sollten, der nach ihm kommt, das heißt an den Jesus Christus. Als sie das hörten, ließen sich taufen auf den Namen des Herrn Jesus. Und als Paulus ihnen die Hände auflegte, kam der Heilige Geist auf sie, und sie redeten in Sprachen und weissagten. Es waren aber im Ganzen etwa 12 Männer. Dieser Text beschreibt hauptsächlich die Arbeit von zwei Männern. Einmal war es der Apollos und dann kam später der Paulus dazu. Dabei sehen wir, wie Apollos einen zweiten Anlauf wagte und wie die Zuhörer des Paulus später auch einen zweiten Anlauf wagten. Schauen wir uns erst einmal den Apollos an. Der zweite Anlauf des Apollos. Was können wir von ihm lesen? Das sehen wir in Vers 24 und 25. Da sehen wir, der Apollos, von ihm wird gesagt, er war ein Jude. Er kam aus Alexandria, das liegt in Ägypten. Es war also nicht Israel. Nun, in der griechischen und römischen Götterwelt gibt es den Gott des Lichts, der Apollon, der Apollon genannt wird, so heißt er, also Apollon. Daraus kann man schließen, dass seine Eltern nicht unbedingt Juden waren, wenn sie ihren Sohn nach einem heidnischen Gott nannten. Der hieß ja Apollos. Das bedeutet, dass Apollos selbst zum Judentum übergetreten ist. Also für ihn war es schon ein Schritt, von dem Heidentum zum Judentum zu kommen. Apollos war auf der Reise, er kam nach Ephesus. Und wie es in der Regel auch so ist, wenn jemand aus eigenem Antrieb, eigenem Wunsch, ja den Glauben wechselt, dann ist der neue Glaube für ihn natürlich sehr interessant. Und deshalb las Apollos auch in dem Alten Testament. Er war in den Schriften sehr bekannt. Und er predigte mit großem Eifer. Er hat missionarisch gewirkt. Das nächste. Er glaubte, dass der Herr Jesus der versprochene Messias ist. Alles, was er im Alten Testament und von Johannes dem Täufer erfahren hatte, glaubte und verkündigte er. Aber er kannte nur die Taufe des Johannes. Diese war die Taufe der Buße. Hier wird deutlich, dass Apollos viel Richtiges wusste, aber noch nicht alles. Ja, und noch nicht mal das Entscheidende. Das sehen wir aber noch später. Wir sehen in Apollos einen Mann, der ganz fest glauben wollte. Er war eifrig. Wahrscheinlich eifriger als wir hier, die wir hier sitzen. Er war feurig im Geist. Sein ganzer Mensch war ergriffen von dem, was er innerlich in seinem Herzen erfasst hat. Das musst auch du kennenlernen. So war sein Leben. und er staunte über Gottes Handeln. Er staunte über Gottes Handeln in der Vergangenheit, denn er las im Alten Testament von dem Geburtsort von dem Messias, Bethlehem. Micha hat davon gesprochen. Und in seiner Vergangenheit, die jüngste Vergangenheit, war ja noch nicht lange nach Christus, ja, war der Apollos da, dann konnte er sagen, tatsächlich, Jesus Christus ist in Bethlehem geboren. Dann liest er von dem alten Propheten Zacharia, dass der Messias auf einem Eselsfüllen nach Jerusalem reitet. Und er weiß aus der eigenen Vergangenheit, gar nicht lange her, tatsächlich, Jesus ist auf einem Eselsfüllen nach Jerusalem geritten und das Volk jubelte ihm zu. Er war begeistert von dem, was im Alten Testament geschrieben stand und wie er das jetzt in seiner Gegenwart hat gesehen, es ist erfüllt. Es heißt hier, dass er genau über den Weg des Herrn sprechen konnte. Er konnte das Alte Testament bestätigen, dass Jesus der Christus ist. Und das tat er mit großer Begeisterung. Nun, wisst ihr, was er aber nicht kannte? Er kannte nicht die Bedeutung des Geschehens. Und auch heute gibt es Menschen, die können einiges über Jesus sagen. Es gibt Menschen, die können von der Kreuzigung Jesu sprechen, aber nicht den Sinn verstehen. Sie können sogar davon sprechen, dass Jesus für die Schuld der Welt gestorben ist und doch nicht wirklich begreifen, wie sie ihre eigene Schuld loswerden. Ja, sie können das Richtige sagen und nicht wissen, ja, was mache ich jetzt damit? Diese Menschen müssen keine bösen Menschen sein, die ganz bewusst gegen die Wahrheit Gottes angehen. Ihnen fehlt einfach das Wissen, so wie es bei Apollos war. Was kannte er denn? Es war die Taufe des Johannes. Die christliche Taufe auf den Vater, den Sohn und den Heiligen Geist kannte er also nicht. Ich möchte einmal diese beiden Taufen gegenüberstellen. Und dann wird deutlich, was dem Apollos fehlte. Was sagt nun die Taufe des Johannes? Ich möchte einiges lesen aus dem Matthäus-Evangelium, Kapitel 3, Vers 1 bis 8. Das ist auf Seite 993. Matthäus-Evangelium, Kapitel 3, 1 bis 8. Matthäus. Matthäus 3, 1 bis 8. Da heißt es: In jenen Tagen aber erschien Johannes der Täufer und verkündigt in der Wüste von Judäa und spricht: Tut Buße, denn das Reich der Himmel ist nahe herbeigekommen. Das ist der, von welchem geredet wurde durch den Propheten Jesaja, der spricht: Die Stimme eines Rufenden ertönt in der Wüste, bereitet den Weg des Herrn, macht seine Pfade eben. Er aber, Johannes, hatte ein Gewand aus Kamelhaaren und einen ledernen Gürtel um seine Lenden und seine Speise waren Heuschrecken und wilder Honig. Da zog zu ihm hinaus Jerusalem und ganz Judäa und das ganze umliegende Gebiet des Jordan. Und es wurde von ihm im Jordan getauft, die ihre Sünden bekannten. Als er aber viele von den Pharisäern und Sadduzäern zu seiner Taufe kommen sah, sprach er zu ihnen: Schlangenbrut, wer hat euch einreden können, dass ihr dem zukünftigen Zorn entflieht? So bringt nun Früchte, die der Buße würdig sind. Also was sagt die Taufe des Johannes? Sie sagt einmal: Ich will mich ändern. Nichts heißt es, wenn die Aufforderung kommt, tue Buße. Das bedeutet, ändere dich. Geh anstatt von Gott weg, auf Gott zu. Bekenne, dass du gelogen hast, dass du ein Lügner bist. Bekenne deinen Ehebruch, bekenne deine Betrügereien und so weiter. Und dann beginne ein neues Leben. Weiter sagt die Taufe des Johannes, das Himmelreich ist nahe. Mit dem Herrn Jesus wird das Reich Gottes kommen. Er ist ja der König dieses Reichs. Und dieser König, der wird seine Leute zu sich, zu seiner Person und zu seinem Reich ziehen. Er wird durch seine Leute sein Königreich ausbreiten. Das lesen wir im Kolosserbrief, Kapitel 1, Vers 13 und 14. Da steht, er, das bedeutet Gott, der Vater, hat uns, also die Kolosser werden damals angesprochen, die an Jesus Gläubigen, hat uns errettet von der Macht der Finsternis und hat uns versetzt in das Reich seines lieben Sohnes, indem wir die Erlösung haben, nämlich die Vergebung der Sünden. Menschen werden durch den Glauben an Christus in das Reich des Sohnes versetzt. Da ist also das Reich schon da. Und Menschen können es dann auch genießen. Zur Zeit des Johannes war es noch ferne. Das heißt, es ist zwar nahe gekommen, aber es war noch nicht da. Nun, die Taufe des Johannes sagt auch Folgendes. Der Mensch bereitet sich auf den Messias vor. Johannes, der als Stimme bezeichnet wird, ist gekommen, um den Weg von Jesus vorzubereiten. Er will die Herzen der Menschen in die Richtung lenken. Pass auf, der Messias kommt bald. Zu deiner Lebzeit kommt der Messias. Bereite dich vor. Das gehörte zur Taufe des Johannes. Sie setzt eine Entscheidung voraus. Die Menschen haben das gehört und haben es in ihrem Herzen begriffen. Ich muss Buße tun, ich muss mich auf den Messias vorbereiten. Und diese kamen dann und ließen sich von Johannes, dem Täufer, taufen. Die Leute waren also auf dem Weg zu Jesus. Was ist aber jetzt die christliche Taufe? Das steht im Galaterbrief, Kapitel 3, 24 bis 27. Galater Kapitel 3, 24 bis 27. Da heißt es: So ist also das Gesetz unser Lehrmeister geworden auf Christus hin, damit wir aus Glauben gerechtfertigt werden. Nachdem aber der Glaube gekommen ist, sind wir nicht mehr unter dem Zuchtmeister oder Lehrmeister, denn ihr alle seid durch den Glauben Söhne Gottes in Christus Jesus. Denn ihr alle, die ihr in Christus hineingetauft seid, ihr habt Christus angezogen. Wir lesen in diesem Abschnitt, dass der Glaube an Christus das Zentrum ist. Es ist genau der gleiche Gedanke, wie der Herr Jesus seinen Jüngern gesagt hat, geht hinaus in alle Welt, macht zu Jüngern alle Völker. Was bedeutet Jünger? Ja, das bedeutet Jünger von Jesus sein, dass man an Jesus glaubt. Und dann tauft sie, ja, auf den Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes und dann, ja, lehrt sie halten alles, was ich euch befohlen habe. Diese Jünger, die also schon den Messias entdeckt haben, erkannt haben, die sollten getauft werden. die also schon Christus gefunden haben, die auf dem Weg zum Himmel sind. Das heißt, ich bin schon verändert, denn ich bin durch den Glauben an Christus schon zu einem Kind Gottes geworden. Das sagt die christliche Taufe aus. Die christliche Taufe sagt, ich bin in das Reich Gottes versetzt worden. Und die christliche Taufe sagt auch dies, dass dieser Mensch, der sich taufen lässt, sich unter die Herrschaft des Messias gestellt hat. Nichts anderes tut ein Jünger Jesu. Die Taufe des Johannes war eine Vorbereitung auf den Messias. Und die Taufe auf den dreieinigen Gott ist eigentlich schon die Antwort, dass man sagen kann, so ist es jetzt. Wir sehen den Unterschied. Paulus hat Jesus als den Messias Gottes verkündigt, aber ihn noch nicht wirklich als persönlichen Erlöser erkannt und hat somit auch nicht eingeladen, zu Jesus zu kommen, ihm nachzufolgen. Was ist jetzt die Folge davon? Die Menschen, die diese Botschaft gehört haben, haben also nur einen Teil der Wahrheit gehört. Aber sie meinen, alles zu wissen. Sie waren schon sehr mutig damals, die Leute in Ephesus. Denn sie haben von ihrem alten heidnischen Glauben schon Lebewohl gesagt. Sie sind schon einige ganz bewusste und öffentliche Schritte auf Gott zugegangen. Sie machten dies deutlich, indem sie sich haben taufen lassen. Und nun kommen sie doch nicht zum Ziel. Sie haben nichts Verkehrtes gehört, aber nicht alles. Und das ist das Fatale. Sie haben einen zu kurzen Stab und wissen es nicht, dass sie einen größeren brauchen, um ans Ziel zu kommen. Und wisst ihr, das erleben wir auch heute. Menschen können etwas von Jesus sagen, und doch haben sie nicht den Erlöser kennengelernt. Sie haben religiöse Handlungen an ihnen auch erlebt und erfahren und doch nicht Jesus als guten Hirten in ihrem Herzen. Aber Gott ist treu und gnädig, dass er Apollos Menschen zur Seite gestellt hat, die ihm helfen können. Das Ehepaar Aquila und Priscilla. Es heißt hier, dass sie ihm den Weg Gottes noch genauer erklärt haben. Die beiden Christen haben also mehr gewusst wie Apollos. Stellen wir uns jetzt einmal folgende Situation vor. Apollos hatte gerade vollmächtig in der Synagoge gepredigt. Und jetzt kommen die beiden und laden Apollos zu sich ein. Ja, wir können ja heute mal Mittagessen zusammen. Und sie haben den Gedanken, dem Apollos doch noch wichtige Dinge zu sagen. Und dann reden sie. Weißt du, Apollos, du hast bei deiner Predigt Entscheidendes vergessen. Wie fühlt sich wohl ein Mann, der von sich sagen kann, ich habe aus Überzeugung die Religion gewechselt. Ich bin zum Gott Israels gekommen, ich habe mich zu ihm bekehrt, ich bin Jude geworden. Zweitens, ich habe erkannt, dass Johannes der Täufer ein Prophet Gottes war und alles, was er sagte, habe ich im Alten Testament gefunden. Dann, meine Predigt wird von den Juden angenommen, habt ihr es nicht gesehen? Und jetzt kommt ihr und wollt mich belehren. Ihr meint, dass noch was Entscheidendes fehlt? Habt ihr denn mehr in der Bibel gelesen als ich? Seid ihr denn schlauer? Wenn es so wäre, warum habt ihr denn nicht selbst gepredigt? Die Synagoge steht ja auch für euch offen. Das hättet ihr doch tun können. So hätte Apollos reagieren können. Aber verstehen wir, so hochmütig war er nicht. Apollos ließ sich etwas sagen. Und das zeigt mir, dass es ein Mann war, der innerliche Größe hatte. Eine Größe, die ja, wir manchmal an manchen Stellen verzweifelt suchen. Dass Menschen sich mal was sagen lassen. In Sprüche 13, Vers 10 heißt es, wer sich raten lässt, da wohnt Weisheit. Kannst du dich vielleicht selbst mal überlegen, wann hat mir mal jemand was geraten und wie habe ich darauf reagiert? Ja? Und wer sich etwas raten lässt, da wohnt Weisheit, da ist sie zu Hause. Es gehört innere Größe dazu, wenn man den anderen ausreden lässt. Es ist wunderbar, dass man auch Ratschläge nicht gleich wegschiebt, sondern bedenkt. Dem Apollos konnte geholfen werden. Er ließ sich darauf ein und er wurde gläubig. Das Evangelium konnte er jetzt auch für sich ergreifen. Von jetzt ab konnte er besser predigen und dem Zuhörer wirklich helfen. Er hatte jetzt wirklich begriffen und er konnte die richtigen Stäbe austeilen. Wie ging es dann mit Apollos weiter? Vers 27. Dadurch, dass er nun mit der ganzen Botschaft des Heils vertraut war, wurde er von den christlichen Gemeinden in Ephesus weiterempfohlen. Du bist jetzt auch unser Missionar. Wir schicken dich nach Achaia. Dort geben dir einen Brief mit, die sollen dich annehmen. Apollos, der vorher so eine Art Wald- und Wiesenprediger war, der vorher auf eigene Faust irgendwo mal in die Synagoge gegangen ist und das erzählt hatte, was er so meinte, der hatte jetzt eine Gemeinde hinter sich. Und er konnte mit der Gemeinde Gottes Wort weitergeben und segensvoll dienen. Es heißt hier im Bibeltext, dass er eine große Hilfe für die war, die durch die Gnade gläubig waren. Die Gnade Gottes, die jedem gegeben wird, der Christus in sein Leben einlädt. Ohne Leistung, ohne Werke. Allein durch die Hinwendung eines bereuenden Menschen zu Christus. Die Tür ist offen. Die Tür für den Himmel ist offen. Also bei dem zweiten Anlauf hatte Apollos es wirklich verstanden und er konnte Vers 28 mit großer Kraft durch die Heilige Schrift und auch durch die Gemeinde im Rücken von Jesus als dem Christus berichten, trotz Widerstand. Was ist jetzt aber mit denen, die vorher die Predigt vom Apollos gehört haben? Und die das nicht mitgekriegt haben, was Apollos danach erkennen durfte. Ich nenne diese Leute einmal die Apollos-Jünger. Ich sehe aber auch, dass Gott für diese Leute treu war. Er hat auch sie gesehen. Er schickte einen zweiten Mann. Das war der Paulus. Und der kam, um das, was noch krumm war, gerade zu richten. Und es ist auch eine Ermutigung für mich. Ich habe auch nicht immer alles richtig gesagt. Aber da hoffe ich, dass Gott einen Menschen schickt, der das, was auch durch meine Sache da und dort krumm wurde, dass er das auch noch gerade biegt, weil er den Menschen liebt. Gut, der zweite Anlauf der Apollos-Jünger. Wie geht Paulus vor? Vers Kapitel 19, Vers 2. Er sieht, dass es hier Menschen gibt, die von Jesus erzählen. Also er kommt nach Ephesus und dann kommen Menschen ihm entgegen, die sprechen von Jesus. Ihr erkennt, dass die irgendwie gläubig sind. Sie hatten keinen heidnischen Glauben. Sie reden nicht von Zeus. Sie hatten aber auch keinen rein jüdischen Glauben, denn sie sprechen von Johannes dem Täufer und von dem Messias Jesus. Und doch schien es nicht so, dass sie es richtig erfasst hatten. Was macht man denn dann? Was tut man damit? Paulus hatte Bedenken. Er hätte ja sagen können, Gott wird es ja schon wissen, was geht's mich an? Ja, auf Wiedersehen, hätte er sagen können. Aber das war nicht seine Einstellung und so hätte er den Leuten nicht helfen können. Er stellt eine einfache Frage. Und zwar die Frage, habt ihr den Heiligen Geist? Habt ihr den Heiligen Geist empfangen? Ich kann mir gut vorstellen, dass die Leute mit großen Augen den Paulus angeschaut haben. Den Heiligen Geist empfangen? Gibt es den Heiligen Geist überhaupt? Wozu ist denn der Heilige Geist notwendig? Oh, Paulus weiß das. Ich möchte 4 Sachverhalte aufzeigen, wozu der Heilige Geist notwendig ist. Erstens, er macht zuerst den Menschen fähig, etwas von Gott zu erkennen und führt zu dem Glauben an Jesus Christus. Aus Johannes Kapitel 16, Vers 7, da heißt es, da sagt der Herr Jesus, aber ich sage euch, meine Jünger, ich sage euch, die Wahrheit, es ist gut für euch, dass ich weggehe. Denn wenn ich nicht weggehe, kommt der Tröster nicht zu euch. Wenn ich aber gehe, will ich ihn, den Tröster, zu euch senden. Und wenn er kommt, wird er der Welt, also das heißt nicht den Gläubigen, der Welt die Augen auftun über die Sünde und über die Gerechtigkeit und über das Gericht. Vers 9, über die Sünde, dass sie nicht an mich glauben. Das heißt, nach Pfingsten hat der Herr Jesus den Heiligen Geist gesandt, also an Pfingsten, und er hatte eine Aufgabe in dieser Welt, dass er Menschen, die noch nicht an Jesus glauben, anspricht, anrührt, das Herz irgendwie bewegt und dass der Mensch, der noch nicht gläubig ist, mitkriegt, es ist eine Sünde, wenn ich nicht an Jesus glaube. Gott will, dass ich an seinen Messias glaube. Da arbeitet schon Gottes Geist an einem Menschen, der noch gar nicht gläubig ist. Wozu ist der Heilige Geist notwendig? Das erste hier, er macht den Menschen fähig, überhaupt etwas von Gott zu erkennen und führt diesen Menschen zu Jesus. Das zweite, der Heilige Geist führt zur Gotteskindschaft. In Johannes 1, 12 und 13, da steht, wie viele ihn, den Herrn Jesus, aber aufnahmen, denen gab er Macht, Gottes Kinder zu werden, denen, die an seinen Namen glauben, die nicht aus dem Blut, noch aus dem Willen des Fleisches, noch aus dem Willen eines Mannes, sondern von Gott geboren sind. Und dazu braucht es den Heiligen Geist, dass man ein Kind Gottes wird. Wer also den Herrn Jesus in sein Leben aufnimmt, einlädt, zu dem kommt der Heilige Geist und er wird ein Kind Gottes. Ohne ihn ist Gott nicht dein Vater und du kannst nicht ins Vaterhaus. Dies geschieht bei der bewussten Aufnahme, Hingabe an den Herrn. Also gleich zu Beginn des Glaubens. Dann drittens, er ist derjenige, der uns zum Eigentum Gottes macht, der Heilige Geist. Im Epheser 1, Vers 13, da steht, in ihm seid auch ihr, die ihr das Wort der Wahrheit gehört habt, nämlich das Evangelium von eurer Seligkeit. In ihm seid auch ihr, als ihr gläubig wurdet, versiegelt worden mit dem Heiligen Geist, der verheißen ist. Gottes Geist legt sich als Siegel auf das Leben eines zum Glauben gekommenen Menschen. Und auch hier ist der Zeitpunkt direkt mit dem Gläubigen, mit dem Glauben. So haben es die Epheser erlebt. Wir sind ja hier gerade in der Geschichte in Ephesus. Und dann noch viertens. Er ist derjenige, der uns die Gotteskindschaft gewiss macht. In Römer 8, Vers 14, da steht, denn welche der Geist Gottes treibt, die sind Gottes Kinder. Denn ihr habt nicht einen knechtigen Geist empfangen, dass ihr euch abermals fürchten müsstet, sondern ihr habt einen kindlichen Geist empfangen, durch den wir rufen, Abba, lieber Vater. Der Geist selbst gibt Zeugnis unserem Geist, dass wir Gottes Kinder sind. Es bedeutet, ohne Gottes Geist, ohne den Heiligen Geist, bist du getrennt von Gott. Ohne den Heiligen Geist kannst du dir gar nicht gewiss sein, ob du zu Gott kommst. Denn es macht er, der mir sagt, Martin oder Anita oder sonst wer, der an Jesus glaubt, du gehörst auch zu Gott. Du gehörst auch ja zu seinen Schafen. Das reden wir uns nicht selbst ein. Das schenkt Gott in seiner Gnade. Wenn Paulus gefragt hätte, glaubst du an Jesus? Jetzt damals diese Jünger. Dann hätten sie sagen können, naja, ich habe schon viel von Jesus gehört. Ich kann mir vorstellen, dass ich auch an Jesus glaube. Aber mit der anderen Frage, hast du den Heiligen Geist, traf er da ins Zentrum. Da kommt Paulus weiter. So ist es auch heute bei uns. Wenn wir Menschen fragen, glaubst du an Jesus, werden mehr Menschen mit Ja beantworten, diese Frage beantworten. Wie wenn du fragen würdest, hast du dich zu Jesus bekehrt? Wie auch im 1. Petrus Kapitel 2, Vers 25 steht, da heißt es, denn ihr wart wie die irrenden Schafe, die in die Irre gehen. Jetzt aber habt ihr euch bekehrt zu dem Hirten und Hüter eurer Seelen. Also ihr habt euch bekehrt. Ihr habt eine Lebenswende hinter euch. Wenn wir fragen, wann hast du dich zu Christus bekehrt, dann kommen leichter Rückfragen. Was meinst du denn mit Bekehrung? Ja? Was bedeutet denn das? Und daraus kann sich dann ein Gespräch entwickeln. An Jesus glauben kann sehr unterschiedlich verstanden werden. Wir müssen gezielter fragen, um auch helfen zu können. Paulus scheut sich nicht, diese Frage zu stellen. Hast du den Heiligen Geist? Was würdest du antworten, wenn Paulus dich fragen würde, hast du den Heiligen Geist? Und wenn er dich fragen würde, sag mir mal, warum glaubst du denn, dass du den Heiligen Geist hast? Was würdest du antworten? Für Paulus war Glaube keine Privatsache, über die man mit den Menschen nicht sprechen sollte. Nein, er fragt und auch wir dürfen fragen. Und wir dürfen auch gefragt werden. Es kann doch sein, dass durch diese Frage über den Glauben an Gott der andere erst wieder nachdenkt und aus einer dumpfen Gottesvergessenheit herausgerissen wird. Ich habe schon öfter den Satz gehört, dass wir in der westlichen Welt nicht aktiv gegen Gott sind, sondern dass wir Gott einfach vergessen haben. Die Gesellschaft, ja unsere Gesellschaft mit unseren Politikern, hat Gott vergessen. Sie haben vergessen, dass sie sich einmal vor Gott verantworten müssen, dass es einmal eine Begegnung gibt mit ihrem Schöpfer. Sie leben so, als ob es Gott gar nicht gibt und merken es nicht einmal. Eine Frage über den Glauben kann einem Menschen helfen, mal wieder über das Wesentliche nachzudenken. Nun, die Apollos-Jünger, ja, die sagen jetzt, was sie wussten. Sie wissen nichts von dem Heiligen Geist. Weder haben sie die Information noch ihn persönlich erlebt. Sie konnten aber viel von Johannes, dem Täufer, sagen und dass sie die Johannestaufe erlebt haben, aber von dem Heiligen Geist wussten sie nichts. Paulus sagt jetzt nicht, okay, das passt schon, sondern er führt sie weiter. Ihr Stab ist ja zu kurz. Er sagt ihnen, ihr braucht Jesus. Der, von dem, der schon sagt, dass er Jesus in gewisser Weise kennt, ihm wird gesagt, du brauchst Jesus. An den musst du glauben. An den musst du dein Herz hängen. Ihm musst du nachfolgen. Von ihm musst du deine Sünden vergeben lassen. Und ihn musst du bitten, die Führung deines Lebens zu übernehmen. Die Apollos-Jünger haben es verstanden und beginnen zu glauben. Das konnten sie auf einmal begreifen. Wisst ihr, das kann nicht einfach ein geschulter Prediger, den Menschen den Glauben begreiflich zu machen. Das sind alle Prediger auf Gott angewiesen, dass er vom Himmel irgendwie den Menschen anspricht. Hier vorne wird nur bemüht, ja, das Wort Gottes weiterzusagen. Aber was euch wirklich hilft, ist die Hilfe Gottes von oben. Durch den Heiligen Geist, durch Gottes Geist. Der erste Punkt haben wir ja bedacht. Die Menschen haben es mit der Zeit verstanden. Und sie beginnen, an Jesus zu glauben. Dann, was geschieht, wenn ein Mensch zum Glauben an Jesus kommt? Wir sind hier in Ephesus. Gerade für die Epheser hatte Paulus gesagt, der Heilige Geist legt sich auf euch wie ein Siegel. Als sie gläubig wurden, legte sich der Heilige Geist ja auf ihr Leben und macht deutlich, ihr gehört zu Gott. Genau das haben sie erlebt. Sie haben den zweiten Anlauf genommen. Sie haben erkannt, dass dies, was sie bisher von Apollos gehört hatten, einfach nicht ausreicht. Und was taten sie darauf? Sie ließen sich taufen. Ein zweites Mal taufen. War die Taufe des Johannes denn nicht eine göttliche Taufe? Ja, gewiss doch. Der Herr Jesus hat sich doch mit der eigenen Person auch taufen lassen. Er bestätigte doch die Taufe des Johannes. Diese Leute hätten sagen können, ich bin doch getauft. Oder die Taufe rettet doch nicht, ich brauche mich nicht taufen zu lassen. Nein, sie taten das, was für Menschen, die Jesus nachfolgen, normal ist. Sie ließen sich aufgrund ihres bewussten Glaubens an Jesus taufen. Die bewusste Hinwendung zu Christus musste geschehen sein, um dann die Taufe als Zeichen für das, was im Inneren geschehen ist, deutlich zu machen. Nun, wie geht die Geschichte weiter? Es heißt hier in Vers 6, und damit komme ich auch gleich zum Schluss, und als Paulus ihnen die Hände auflegte, kam der Heilige Geist auf sie, und sie redeten in Sprachen und weissagten. Es waren aber im Ganzen etwa 12 Männer. Paulus hatte hier nicht gebetet, Gott gib ihnen den Heiligen Geist, denn sie waren schon gläubig. Er hat auch nicht geglaubt, dass durch Handauflegung irgendeine Kraft von ihm ausgeht und dann sie was Besonderes erleben. Das ist eher Okkultismus. Die christliche Handlung oder die christliche Handauflegung ist dies, dass man sagt, du, auf den ich die Hände auflege, für dich bete ich. Und ich glaube, dass du und ich an den gleichen Gott glauben. Es ist eine Identifikation. Und dann, das haben die Menschen drumherum gesehen, die schon in Ephesus zum Glauben kamen, dass nun diese Apollos-Jünger auch wirklich gläubig waren, indem der Paulus ihnen deutlich macht, ich lege die Hände auf sie. Und Gott antwortete hier noch vom Himmel. Er schenkte diesen Menschen eine besondere Gabe, damit die anderen Jünger vertrauen konnten, hier hat Gott wirklich gehandelt. Sie gehören zu uns und wir zu ihnen. Wer sich über die Sprachenrede genauer informieren möchte, kann sich dieses Buch bestellen. Es wird hier gleich gezeigt. Ich habe eine Liste ausgelegt, es kostet nur 2,90 €. Es ist von Roger Libby. Wer ihn kennt, weiß, dass er ein sehr gewissenhafter Bibellehrer ist. Ich möchte zusammenfassen. Es ging um den zweiten Anlauf von Menschen, die den Mut haben, das Richtige zu tun. Apollos wusste schon viel, aber nicht alles. Und er kam, weil er nicht stolz war, zu dem rettenden Glauben. Die Apollos-Jünger, obwohl sie schon mutige Schritte gegangen sind, haben sich ja auch schon taufen lassen auf die Taufe des Johannes. Sie blieben nicht einfach stehen, sondern gingen weiter und vertrauten dem Herrn Jesus ihr Leben an. Sie ließen sich auch sogar ein zweites Mal taufen. Es ist gut, wenn man sicher weiß, dass man das Richtige getan hat. Zum Schluss, was ist dein nächster Schritt? Willst du das Richtige tun, ungeachtet, was Menschen sagen? Einfach, weil die Heilige Schrift es deutlich macht. Wir brauchen Mut, um Altes, was wir als unbrauchbar erkannt haben, aufzugeben, um Neues zu ergreifen. Sage nicht, ich bin zu alt dazu. Wenn Gott es dir merken lässt, dann möchte er auch, dass du etwas änderst. Amen.